Also herzlich willkommen zusammen. Der Herr Harrach lässt sich jetzt, Herr von Harrach lässt sich die Woche vertreten, der ist auf Konferenz und dementsprechend halte ich jetzt heute die Vorlesung. Genau, also wo waren wir stehen geblieben? Die Vorlesung, wir haben ja gestartet mit dieser physikalisch motivierten Differentialgleichung, in der dann wünschenswert wäre, irgendwelche Funktionen einzusetzen, die nicht mehr im klassischen Sinne differenzierbar sind, die nicht mal mehr stetig sind. Und ja, da ist man eben genau an diese Grenze gestoßen. Okay, wie lässt sich diese Differentialgleichung überhaupt verstehen? Um diese Differentialgleichung überhaupt interpretieren zu können, ging es dann halt darum, wir wollen differenzieren, koste es, was es wolle. Und dafür wurde halt dieses ganze Konzept auf neue Beine gestellt. Und zwar hat man die Beobachtung gemacht, dass wenn man so sich eine lokal integrierbare Funktion hernimmt, dann ist die dadurch bestimmt, was sie, wenn man sie mit dem Integral, wenn man sie ins Integral schreibt mit irgendeiner Testfunktion, was sie mit diesen ganzen Testfunktionen macht. Also hatten Sie diese Zuordnung gesehen. Also diese Beobachtung wurde gemacht, wenn ich eine lokal integrierbare Funktion habe, dann ist die, dann kann ich die auch auffassen als etwas, was ich auf so eine Testfunktion phi anwende. Wobei phi halt in diesem Testfunktionenraum war, der glatten Funktion mit kompakten Träger, also diese Funktion. Und da war genau diese Beobachtung, die man gemacht hat, eine lokal integrierbare Funktion, kann ich als lineare Abbildung auffassen auf dem Raum dieser Testfunktion. Also diese Phi sind in D, das Integral ist linear. Und das motiviert dann diese Definition, okay, wir schauen uns jetzt erstmal nicht klassische Funktionen an, sondern wir schauen uns Distributionen an, die wir definieren als lineare Abbildung, als stetige lineare Abbildung auf dem Raum dieser Testfunktion. Und da hatten Sie dann direkt als erstes gesehen, okay, wenn ich so eine lokal integrierbare Funktion habe, dann kann ich da darüber diese Distribution definieren. Aber wenn ich diese Distribution so definiert habe, dann legt diese Distribution auch schon eindeutig meine Funktion f fest. Also ich habe so eine injektive Abbildung zwischen den lokal integrierbaren Funktionen auf Omega und dem Raum der Distribution. Also zwei, wenn mir zwei reguläre Distributionen wurden die genannt, wenn ich mir zwei davon hernehme, die punktweise dasselbe machen, also für jedes Phi, was ich hier einsetze, kommt dasselbe raus, dann müssen schon die zugrunde liegenden Funktionen im Lebesgue-Sinne gleich sein, also in diesem L1-Sinne. Gut, also dann hatte man sozusagen in diesem Distributionenraum schon mal diese Funktionen, für die man sich interessiert, also ich meine, das sind jetzt nicht komplett allgemeine Funktionen, aber integrierbare Funktionen, lokal integrierbare Funktionen, über die jetzt sonst keinerlei Regularität erstmal anzunehmen, ist wiedergefunden. Und ja, jetzt geht es darum, sich anzuschauen in diesem Satz 2.10, den Sie letztes Mal schon bewiesen hatten, glaube ich, die Aussage, ich meine, das sind elementare Aussagen, geht es jetzt darum zu schauen, okay, von Funktionen kennen Sie es, ich kann Funktionen addieren, ich kann Funktionen multiplizieren, ich kann manche Funktionen ableiten eben nur manche, das war ja genau der Grund, warum wir das eingeführt hatten. Und die Frage ist jetzt, wie verhält es sich mit den Distributionen? Und genau, mittels dieser Vorschriften sehen wir halt, okay, wenn ich mir zwei Distributionen hernehme, dann kann ich die addieren. Also ich meine, okay, als lineare Abbildung ist es dann einfach in naheliegender Weise, wenn ich Abbildung addiere, dann addiere ich die punktweise. Das ist genau das, was ich mache. Also wenn ich die punktweise addiere, mittels dieser Vorschrift oder punktweise multipliziere, mittels dieser Vorschrift bekomme ich wieder Distributionen raus. Also das folgt noch schon direkt daraus, weil diese Distributionen eben so als Raum der linearen, stetigen linearen Abbildung definiert wurden und stetige linearen Abbildungen auf einem Vektorraum sind halt wieder ein Vektorraum. Aber was jetzt hier auch wichtig ist zu bemerken, dass diese Identifikation hier ist ja auch linear. Das heißt, wenn ich mir jetzt angucke, wenn f und g reguläre Distributionen sind und ich f plus g addiere, dann ist es egal, ob ich sie als Funktion addiere, also hier f plus g, oder als Distribution, weil eben diese beiden Operationen linear sind. So, dann kommt, sag ich mal, der wichtige Punkt, warum das überhaupt alles eingeführt wurde, ist nämlich der folgende. Wir definieren jetzt für beliebige Distribution partielle Ableitung beliebiger Ordnung. Also dieses Alpha in N0n ist, dieses Omega ist ja eine offene Menge, also unser Raum, unsere Grundmenge ist ja im R auch n. Und dieses Alpha in N0n, das steht dann sozusagen, nach welcher Komponente leite ich wie oft ab. Also ich denke mal, diese Bezeichnung ist geläufig. Was jetzt hier dann als nächstes eigentlich erstmal zu zeigen wäre, ist, so wie ich es jetzt hier hinschreibe, suggeriert es ja, dass es egal ist, also hier hinten die Alpha Phi, nach welchen Komponenten ich zuerst ableite. So, das heißt also, in diesem neuen Formalismus können wir erstmal alles beliebig oft ableiten. Und das heißt auch insbesondere, reguläre erzeugte Distributionen sind ja genau diese injektiven, unsere ursprünglichen Funktionen als Distribution aufgefasst, dass ich die jetzt eben auch ableiten kann. Das heißt, egal welche lokal integrierbare Funktion Sie sich hernehmen, Sie können die partielle Ableitung im distributionellen Sinne definieren. Nochmal kurz, wo die Motivation für diese Definition ist ja die Folge, dass wenn ich hier für f k mal stetig differenzierbare Funktion einsetze, wobei jetzt sage ich mal die Norm von Alpha gleich k ist, dann kommt da dasselbe raus. So, das heißt also, was ihr jetzt in den ersten Semestern gesehen habt von Funktionen, die irgendwie stetig und nirgends differenzierbar sind und so weiter, also eine stetige Funktion ist integrierbar auf einem kompakten Intervall, also Riemann integrierbar, so war damit insbesondere Lübeck integrierbar. Das heißt, auch solche Funktionen können Sie ableiten. Was dann die Ableitung genau bedeutet, das ist jetzt erstmal nicht klar, aber da schauen wir uns gleich mal ein Beispiel an für so wirklich unstetige Funktionen. So, wo es ein bisschen jetzt hakt, sage ich mal, was jetzt auf diese Operationen sind ja allgemein für alle Distributionen definiert. Sie können aber nicht einfach zwei Distributionen miteinander multiplizieren. Also eben weil man jetzt lineare Abbildung nicht einfach miteinander multiplizieren kann. Es gibt irgendwie ein paar Ausnahmen. Einmal, wenn ich hier mir eine C-unendlich Funktion hernehme und eine Distribution, eine beliebige Distribution, dann lässt sich so das Produkt definieren. Eben aus dem folgenden Grunde, dass wenn Psi C-unendlich ist, dann ist Psi von Phi, Psi mal Phi auch C-unendlich. Produkt von C-unendlich Funktionen ist C-unendlich. Und der Träger von Psi mal Phi, der ist ja enthalten in den Trägern von Psi und in den Trägern von Phi. Und der Träger von Phi hat ja diese Kompakte ist enthalten in so einem Kompaktum, das heißt, der Träger von Psi von Phi ist auch enthalten im Kompaktum. Das heißt, dieses Psi von Phi ist eine Testfunktion und ich kann mein F darauf anwenden. Das ist jetzt für, sag ich mal, wenn Psi irgendeine beliebige Distribution ist oder überhaupt nur eine reguläre Distribution, ist es nicht mehr so. Dann ist eben Psi von Phi keine Testfunktion mehr und dann macht der Ausdruck hier keinen Sinn. Was man aber natürlich auch machen kann, wenn ich mir zwei reguläre Distributionen hernehme, da kann ich die beiden erzeugten Funktionen miteinander multiplizieren und da auch das Produkt erzeugen. Also wenn f und g reguläre Distributionen sind, dann ist die Distribution f mal g, fg phi ist dann eben genau die von f mal g regulär erzeugte Distribution. Ja. So. Und okay, das heißt, in diesem Raum der Distribution ist ja ein Vektorraum, addieren und Multiplikation mit Skalaren ist sowieso kein Problem. Wir haben diese Ableitung, die wir hier definieren, motiviert dadurch, dass immer, wenn wir schauen, okay, wir interessieren uns ja eigentlich jetzt nicht für die Distribution an sich, sondern für unsere ursprünglichen Probleme. Und wenn ich hier eben so eine ursprüngliche Funktion einsetzen würde, dann kommt eben genau diese Identität raus, was man mittels partieller Integration sieht. Haben Sie das letztes Mal gesehen? Habt ihr das kurz gemacht, dass dasselbe rauskommt? Oder? Okay, also. Man könnte sich natürlich auch auf dem Raum der Distribution irgendwie so einen Translationsoperator bilden. Also ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie meine Distribution unter nochmal einer linearen Abbildung betrachte und mir damit dann einfach wie so einen ursprünglichen Differentialquotienten hinschreiben. Da würde dann zumindest, sage ich mal, für eindimensionale Distributionen auch wieder dasselbe rauskommen. Aber das ist hier nur am Rande. Immer weiter. Okay, also wir schauen uns jetzt vielleicht mal direkt mal ein erstes Beispiel an, und zwar das Beispiel aus der, das einführende Beispiel. Da war ja genau das Problem, okay, wir hätten gern, das war irgendwie diese Wärmeleitungsgleichung, in der innerhalb der Ableitung sowas auftaucht, Wärmekoeffizient mal unsere unbekannte Funktion in der Ableitung. Und da kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass es irgendwie sein kann, dass ich nicht stetige Wärmeleitungskoeffizienten habe. Wenn ich irgendwie zwei Materialien aneinander gebe, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, dann ist es ja nur natürlich, da irgendwie auch Unstetigkeiten zuzulassen. So, das heißt, welcher Funktion entspricht es? Das würde ja der Funktion entsprechen, eine Funktion von R nach R. X wird abgebildet auf 0 oder auf 1 für x kleiner gleich 0 und x größer 0. Also ich sage mal hier so eine, hier die 0 ist hier unten. Das ist unsere Funktion h, einfach die Sprungfunktion. Und die ist sicherlich lokal integrierbar, die ist lokal konstant. Und okay, sie ist nicht lokal konstant, aber sie ist lokal integrierbar. Eindeutig, ist eindeutig zu erkennen. Das heißt, diese Funktion h können wir im distributionellen Sinne ableiten, eben mittels dieser Formel. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, was da rauskommt. Der Intuition her würde man irgendwie erwarten, da kommt jetzt diese Delta-Distribution raus. Also eigentlich klassisch betrachtet, wenn ich die 0 rausnehme, ist die Funktion konstant auf beiden Teilintervallen und damit würde die Ableitung verschwinden. Und ja, diese Unstetigkeit ist halt klassisch nicht, ist halt nicht differenzierbar, ist nicht stetig. Aber wir können hier unsere Formel mal verwenden und das Ganze einsetzen. Also dieses H' abgeleitet, angewendet auf eine Testfunktion phi, ist nach Definition minus H angewandt auf phi'. So, H ist ja eine lokal integrierbare Funktion, ist damit eine reguläre Distribution, für die wir dann diese folgende Darstellung haben. Also das ist dann eben genau minus H von x, phi' von x dx über R, also von minus unendlich bis unendlich. So, unsere Funktion h stückweise definiert auf minus unendlich 0 ist sie gleich identisch 0, sonst identisch 1. Das heißt, hier bleibt übrig das Integral von 0 bis unendlich ab phi abgeleitet. So. Jetzt war ja phi, also phi ist aus dr aus diesem Raum der Testfunktion, das heißt, phi hat kompakten Träger. Hier dieses 0 bis unendlich ist ja so zu verstehen, okay, ich schreibe hier oben n hin und nehme den Limes n gegen unendlich. Das heißt, und irgendwann wird mein n so groß sein, dass ich aus dem Träger rausfalle. Und für das ist dann, der Träger von phi' ist ja enthalten im Träger von phi, das heißt, für den ist dann auch phi' von diesem Groß n 0. Und damit, also okay, wir können es eigentlich auch noch kurz hinschreiben. Also das Limes n bis unendlich, 0 bis n. Und also minus n gegen unendlich phi, also phi Strich integriert ist phi. Phi von n minus phi von 0. Vorhin habe ich jetzt, glaube ich, Minus vergessen. So. Und hier für n groß ist phi von n gleich 0 wegen dem kompakten Träger. Das heißt, er kommt raus phi von 0. Wir sehen also, diese Distribution h' angewendet auf eine Testfunktion gibt uns den Wert von der Testfunktion an der Stelle 0 wieder. Das heißt, dieses h' ist damit genau unsere Delta-Distribution im Punkt 0. Was jetzt, sage ich mal, diese Anschauung stützt, die man da hat, dass man sagt, okay, das ist, ich kann das nicht zwar nicht wirklich als, das ist keine, es gibt keine Funktion, die das erfüllt. Also hatten wir auch die Diskussion in der Übung am Montag, aber im distributionellen Sinne aufgefasst kommt eben genau das raus, was wir da eigentlich mit meinen. Von so einer Punktmasse, auch wenn man so will. Also es ist ja physikalisch motiviert ursprünglich. Ja?
Also es ist ja auf jeden Fall sinnvoll, man könnte das ja auch sinnvoll erreichen, indem man nach der Null irgendwas anderes annimmt oder an einer anderen Stelle. Aber wenn vorher die nicht Null sind, ist es sehr schwierig, das zu abteilen.
Was, du meinst jetzt hier eine andere Funktion? Also meinst du jetzt irgendwie sowas? Ah, okay, man meint, was passiert dann? Ja, wir können es mal. Nee, ist okay, wir haben so viel Zeit. Ich habe gesehen, ich habe mal reingeguckt. Die, was wir heute machen, wurde letztes Mal in der, also zum kleinen Teil in der dritten und auch zum großen Teil schon in der vierten Vorlesung gemacht. Also Sie finden auch im Internet die alten Vorlesungsaufzeichnungen, wenn Sie es nochmal vom Herr von Haach hören wollen. Das heißt, wir können es vielleicht hier auch kurz mal, das schon noch, schon diesen Fragen kurz finden. Ich glaube, der beantwortet ja auch meist oder probiert die Fragen zu beantworten, die Sie stellen. Also jetzt war die Frage, wenn wir unser H von mir aus so definieren, 1 und 2. Ne?
Also bei 0 und 2 wäre ja klar, was rauskommt. Dann würde einfach 2 mal der Teildistribution rauskommen.
Aber ich glaube, das ist genau, was jetzt er gesagt hat. Ich meine, wie ist dieses Minus unendlich bis unendlich zu verstehen? Es ist ja sowas, Minus Limes n gegen unendlich, Minus n bis n, h von x, phi Strich x dx. Und dann von minus n bis 0 ist es 1. Und von 0 bis n ist es 2. Und das hier ist dann einfach 0 irgendwann, weil Fisch. Ne, Moment.
Das ist tatsächlich.
Mal gucken. Also es kommt
A
nicht.
Mal, also wenn wir A, dann allgemein A und B haben, haben wir A mal Phi von 0 plus B mal Phi von 0.
Genau.
A plus B mal Phi von 0.
Genau. Also es kommt jetzt nicht direkt die Delta-Distribution raus natürlich, aber irgendwie sowas ähnliches. Es ist ja auch nicht die gleiche. Es wundert mich jetzt natürlich, ich meine, die Funktion. Na gut, ich meine, es. Ja, man sieht es schon mal zumindest. Genau, also es ist, man sieht jetzt schon, okay, man kann nicht so einfach sagen, die Ableitung von der funktioniert. Ich meine, wir schauen es vielleicht doch mal zu Ende hin. Also, was kommt dann hier raus? Hier kommt, doch, da kommt die Delta-Distribution raus, wegen dem Vorzeichen. Hier kommt Phi' von 0 raus, minus 2 Phi' von 0 ist gleich Phi von 0 minus 2 Phi. Es kommt doch wieder die Delta-Distribution raus. Die Distribution stimmt schon.
Ja gut, da hätten wir 3 gewählt, dann wäre es schon nicht mehr der Fall.
Ja, weil dann ist aber auch der, dann ist ja der, die Unstetigkeitsstelle hat nicht die Differenz 1, sondern 2. Dann kann man schon erwarten, dass was anderes rauskommt. Also hier, das hätte mich jetzt schon sehr überrascht, wenn was anderes rauskommt, weil ich halt wirklich die Funktion einfach nur verschiebe um c. Und wir hatten ja auch da hinten schon gesagt, dass dasselbe rauskommt für, zumindest für stetig differenzierbare Funktionen. Und man, ich meine, sowas erwartet man eigentlich schon, dass die Konstante abgeleitet ist wieder gleich 0. Wir haben ja diese Linearität der Ableitung auch, die wir hier jetzt noch nicht gezeigt haben, glaube ich. Haben wir gezeigt, dass dieses die Alpha linear ist. Kommt, glaube ich, jetzt gleich.
Ich meine, die physikalische Definition ist ja, dass man sagt, dass in der 0 so viel Masse ist, dass ab dann das Integral konstant 1 ist. Und vorher ist halt gar keine Masse. Deswegen ist die Delta-Distribution vorher 0 und danach ist sie halt auch 0. Und in der 0 ist halt in diesem Punkt so viel Masse, dass es danach.
Ja, was heißt vorher und danach halt? Wenn ich über Mengen integriere, die den Punkt enthalten, dann bekomme ich halt diesen Punkt ausgewertet und wenn nicht, dann bekomme ich halt 0. Aber.
Ja.
Okay, aber auf jeden Fall damit passt. Es kommt darauf an, auf jeden Fall, wie groß dieser Sprung ist und der skaliert dann auch einfach linear. Also, wenn man. Ich meine, das. Wird ja jetzt hier klar sein aus der Rechnung, wenn ich da einen Sprung von 10 reinschreibe, dann habe ich halt 10 mal die Delta-Distribution. 10 mal nicht, genau 10 mal die Delta-Distribution, das passt somit schon dazu. Aber, ja. Okay. Und genauso hier, ich meine, überhaupt, um diese ganzen Integrale hinzuschreiben, brauchen wir ja immer, dass das kompakten Träger hat. Das heißt, irgendwo, meistens, wenn man dann irgendwie darauf losrechnet, wird man das dann auch irgendwo mal verwenden. Genau. Ja. Also das funktioniert schon mal. Also da finden wir jetzt auch die Delta-Distribution direkt wieder, irgendwie so, wie man es dann erwarten würde. Und gut, wir haben es jetzt alles hier neu definiert. Dadurch ist natürlich jetzt nicht klar, dass alles, was man vorher mit differenzierbaren Funktionen machen konnte und was da galt, dass das jetzt immer noch gilt. Also der nächste Satz, den ich jetzt anschreibe, der ist genau so ein Fall, was irgendwie manchmal nützlich ist zu wissen. Ist ja zumindest, wenn irgendwie so gewöhnliche Differentialgleichungen sowas macht, dass wenn irgendetwas, wenn die Ableitung von etwas gleich 0 ist, dann sind alle Stammfunktionen davon einfach Konstanten. Und das ist jetzt natürlich hier per se erstmal nicht klar, dass das hier auch gelten muss. Also ich meine, für reguläre Distributionen, wenn ich weiß, ich habe eine reguläre Distribution, deren partiellen Ableitungen alle verschwinden, dann folgt das irgendwie direkt, dass die Distribution konstant von einer konstanten Funktion erzeugt wird. Aber es ist ja erstmal vorstellbar, es gibt eine nicht reguläre Distribution, die macht irgendwas. Zufälligerweise sind aber auch alle Ableitungen gleich 0. Oder das heißt zufälligerweise, aber könnte man sich ja zunächst einmal jetzt nicht ausschließen. Aber sage ich mal, das ist jetzt der nächste Satz, 2.13. Also ich nehme eine Distribution her und ich fordere, dass alle partiellen Ableitungen gleich 0 sind. Okay, ich meine, hier habe ich jetzt D Alpha, hier steht es mit Kringel Delta, also das entspricht sozusagen dem Alpha 0, 1, 0, wobei an der i-ten Stelle eine 1 ist. Für alle i 1 bis n. Also ist f. Dann ist f lokal konstant. So, was meine ich mit lokal konstant? Also verliere ich gleich noch ein paar Wörter zu. Das heißt, zu jedem Punkt x in Omega existiert eine Umgebung, also eine Umgebung ist immer irgendwas, dass ich noch was Offenes reinstecken kann, was den Punkt enthält. Und ein C in R, sodass F angewendet auf Phi ist gleich U C Phi dx. Und jetzt für alle Phi in DU. Also offene Umgebung schreibe ich jetzt mal hier direkt dazu. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwo in der Vorlesung mal Umgebung definiert? Wahrscheinlich nicht. Also hier meine ich eine offene Umgebung, damit dann habe ich auch diesen Raum der Testfunktion darauf definiert. Und dann funktioniert es. Also, das muss man sich jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ich sage mal, wir nehmen wirklich erstmal irgendeine Distribution her. Muss nicht regulär sein. Also gerade der Fall, dass wir erstmal annehmen, dass sie nicht regulär ist, ist ja, sage ich mal, der überraschende Fall. Wir nehmen an, dass alle partiellen Ableitungen erster Ordnung gleich 0 sind. Und hiermit dieses Delta IF, das sind ja auch wieder Distributionen, also lineare Abbildung auf dem Raum der Testfunktion, die sind gleich die Nullabbildung. Also Delta IF Phi ist gleich 0 für alle Phi aus diesem Testfunktionenraum. Und dann sagen wir, okay, dann ist F lokal konstant. Und was meinen wir jetzt mit lokal konstant? Also mit Lokalität, erstmal ist ja klar, wenn ich eine Distribution habe, dann macht das eine Distribution, die lebt auf dem Raum der Testfunktion. Also ich setze Testfunktionen ein. Da kann ich nicht irgendwelche Punkte eigentlich aus meinem Definitionsbereich einsetzen. Auch bei regulären Distribution macht das erstmal keinen Sinn, weil die sind ja nur bis auf Lebesgue-Nullmengen eindeutig bestimmt und einzelne Punkte sind Lebesgue-Nullmengen. Was man sich aber überlegen könnte, was schon irgendwie sinnvoll ist, man kann sagen, f, wie verhält sich f auf einer offenen Teilmenge von meinem Definitionsbereich Omega, indem ich mir angucke, was macht f mit Funktionen, deren Träger in dieser offenen Teilmenge liegt. Und insbesondere, was ist, wenn meine Funktion auf dieser offenen Teilmenge gleich 0 ist? Also wenn mein f, wenn ich in mein f nur Testfunktionen einsetze, deren Träger in irgendeiner offenen Menge liegt, wenn das für alle diese offenen Mengen gleich 0, für alle diese Testfunktionen gleich 0 ist, dann könnte man irgendwie davon sprechen, okay, meine Distribution ist auf diesem Gebiet lokal gleich 0. Und das spiegelt auch hier dieses f-lokal konstant wieder. Wir schauen uns jetzt wirklich nur noch lokal, also in einer Umgebung um einen Punkt. Ich meine, das, um jeden Punkt gibt es dann irgendeine Umgebung. Also das ist dann zu zeigen. Wir nehmen uns einen Punkt raus. Was unsere Funktion auf diesem Punkt macht, das macht erstmal keinen Sinn zu fragen, aber man könnte sich ja fragen, okay, wie sieht es mit einer Umgebung um den Punkt aus, mit Testfunktionen, deren Träger in dieser Umgebung liegt. Und da ist es eben zu zeigen, okay, für solche Testfunktionen, die, sage ich mal, nur datieren oder die nur schauen, was in dieser Teilmenge U passiert oder darüber, also alles, was passiert, passiert in so einer Teilmenge, für diese Testfunktionen können wir eben diese Darstellung finden. Also wir sehen dann, sage ich mal, lokal haben wir dann hier eine reguläre Distribution, weil hier haben wir eine Konstante C, ist lokal integrierbar. Und genau, zum Beweis von der Aufgabe, die wird dann auf dem nächsten Übungsblatt gestellt. Also da geht es dann wirklich darum, dass man sich genau überlegt, okay, wo habe ich jetzt eine Distribution, wirklich eine allgemeine Distribution, wo habe ich irgendwas Reguläres, wo ich irgendwas ins Integral schreiben kann, also man muss sich jetzt irgendwie seine Distribution dann so zerlegen, dass man am Ende sieht, dass sie regulär ist. Also man startet wirklich mit einer Distribution f, die ich nicht einfach irgendwo unter das Integral schreiben kann, für die ich einfach nur diese Klammer f auf irgendwelche Testfunktionen angewandt habe. Ja? Also darauf läuft es dann hinaus, sage ich mal. Also ich meine, das müsste man natürlich auch noch zeigen, also das, was jetzt hier in der Vorlesung nicht passiert. Es ist dann so, wenn ich eine Funktion habe, die auf allen Zusammenhangskomponenten, jetzt sage ich, auf allen solchen Umgebungen gleich 0 ist, dann wäre sie auch global gleich 0. Also das müsste man dann noch zeigen. Das ist insbesondere dann dafür auch nützlich, wenn ich zwei Funktionen, die auf allen offenen Mengen übereinstimmen, sind dann schon gleich. Also das folgt dann direkt daraus. Genau, im Endeffekt dann auf den Zusammenhangskomponenten, aber die können ja komisch aussehen, die Zusammenhangskomponenten und so. Also es ist jetzt eher darauf gedacht, dass es ist so eine Anleitung gegeben in der Übungsaufgabe, wie man da rangeht. Wie man sich halt, ich meine, man will nicht über irgendwelche komischen offenen Mengen integrieren, man will über Intervalle integrieren, normalerweise. Vielleicht von mir aus noch über irgendwie Bälle oder so, aber am liebsten eigentlich über Intervalle mit Satz von Frobenius und so hat man dann keine komischen Sachen. Und wie gesagt, das ist eben so, dass eine Funktion, eine Distribution dadurch festgelegt ist, wenn ich weiß, was meine Distribution auf allen offenen Mengen macht, also wenn ich weiß, was meine Distribution macht für Testfunktionen, die jeweils nur in ausgewählten offenen Mengen ihren Träger besitzen, dann weiß ich schon, was meine Distribution global macht. Und ja, also für den Beweis ist es jetzt irgendwie so eine Anleitung gegeben, es ist trotzdem jetzt, sage ich mal, nicht ganz einfach, sonst guckt man vielleicht erstmal, okay, wie einfach im Fall, n ist gleich 1, n ist gleich 2 und dann schaut man, wie man da den Induktionsschritt machen sollte. Also wenn man von n ist 1 auf n ist 2 kommt, dann hat man die Aufgabe, denke ich mal, geschafft. Aber wie gesagt, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich überlegt, okay, hier habe ich erstmal alles nur im wirklich einfach eine Distribution, nicht regulär. Wenn ich wüsste, dass sie regulär wäre, dann wäre jetzt die Aussage, sage ich mal, nicht weiter interessant. Genau, also man kann sich natürlich auch überlegen, wie sieht es aus mit, wir differenzieren Distributionen, wie sieht es aus mit Integration von Distributionen, aber dazu ist jetzt irgendwie hier in dieser Vorlesung, glaube ich, auch nichts vorgesehen. Da stößt man dann auf andere Schwierigkeiten, weil man dann die Träger nicht mehr kompakt hat. Wenn ich da, sage ich mal, eine Formel dieser Art hinschreibe, dann ist nicht mehr klar, was da stehen würde, eine Testfunktion wäre. Okay, aber das nur am Rande. Genau. Genau, und ja, wenn wir, sag ich mal, Analysis und so betreiben, dann sind wir ja immer an Grenz, wollen wir oft irgendwelche Grenzwertprozesse betrachten. Das heißt, was jetzt als nächstes kommt, wir haben jetzt Distribution definiert, man hat geschaut, okay, wie finden wir unsere Funktion, für die wir uns interessieren, in diesem Raum der Distribution wieder. Wie können wir mit Distribution rechnen, wie können wir Distribution ableiten, vor allem dieser ganz große Punkt. Und jetzt ist der nächste Punkt, okay, wir haben jetzt erstmal diesen Raum der Distribution nur als irgendeinen Vektorraum definiert. Wie sieht es da aus mit Konvergenz, also insbesondere irgendeine Topologie, die dann auch Konvergenz topologisiert, sag ich mal. Und zwar, dann machen wir jetzt den nächsten Punkt. Also nehmen wir eine Distribution, Definition 2.14. Also nehmen wir eine Distributionfolge her. FK. Ich weiß jetzt nicht, nach welchem Konzept hier. Manchmal steht Omega da, manchmal nicht. Ich schreibe es jetzt einfach mal hin. Heißt konvergent in diesem Raum der Distribution gegen ein F, falls also, wir nennen unsere Distributionfolge konvergent gegen F, falls sie punktweise gegen F konvergiert. Sage ich erstmal, okay, ist natürlich die Frage, wie soll man, wenn man sich überlegt, wie man Konvergenzbegriff da fassen soll, versucht man vielleicht erstmal das Einfachste. Und unsere Fs sind Abbildungen auf einem Raum und punktweise Konvergenz ist ja, sage ich mal so, das allererste, was einem einfällt. Und genau, ja, wir sehen auch wieder hier, also hier macht es, oder ich glaube, hier gibt es auch gar keine Norm. Man könnte erst überlegen, okay, wir haben lineare Abbildung, wir probieren irgendwie sowas wie Operatornorm zu nehmen, aber der Raum, auf dem unsere Abbildungen leben, der hat ja keine Norm. Das heißt, wir können uns keine Operatornorm darauf definieren. Und das heißt, was bleibt uns da noch übrig? Ich meine, einerseits hätte man jetzt gedacht, Distributionen sind lineare Abbildungen. Und bei linearen Abbildungen, normalerweise haben Sie da immer die Operatornorm gesehen, also die linearen Abbildungen konvergieren gegen eine andere lineare Abbildung, wenn die in der Operatornorm konvergieren, aber hier haben wir jetzt halt keine Operatornorm. Und wir können es auch erstmal keine definieren, weil eben unser Raum der Testfunktion hat ja schon keine Norm. Das heißt, da würde sowas keinen Sinn machen. Aber unsere punktweise Konvergenz ist natürlich, sage ich mal, sowieso eigentlich noch intuitiver. Und hier ist jetzt auch direkt klar, okay, ein so definierter Grenzwert ist eindeutig, weil ich habe mir wirklich punktweise eine Funktion, eine Distribution f ist dadurch festgelegt, insbesondere dadurch festgelegt, wenn ich festlege, was sie auf jedem Punkt macht, für jede Testfunktion. Und hier ist es ja natürlich dann direkt festgelegt. Also angenommen, unser fk von phi würde auch gegen g von phi konvergieren, dann hätte ich ja hier direkt stehen, g von phi ist gleich das, ist gleich f von phi. Also die Konvergenz ist auf jeden Fall schon mal eindeutig definiert. Und ja, also hier gilt auch, jetzt 2.15, es gibt eine Topologie, die d' zu einem vollständigen topologischen Vektorraum macht und obige Konvergenz induziert. Oh, die quietschen immer so furchtbar. Also Konvergenz induziert heißt, unsere Folge f von phi, fk konvergiert genau dann gegen f, nach Definition, wenn das hier gilt, und das ist äquivalent dazu, dass f in dieser Topologie konvergiert. Ja, also Also das werden wir jetzt hier nicht sehen, wie diese Topologie aussieht. Wir haben uns die ja schon bei den Raum der Testfunktionen angeguckt, nicht angeguckt. Ich vermute mal aber hier, ich meine, hier gehen wir über punktweise, definieren wir eine Konvergenz in einem Raum von linearen Abbildungen auf dem Raum. Ich denke mal, da gibt es irgendwas Naheliegendes, irgendwie dieses Schwachsternkonvergenz oder so heißt es. Ne? Ja. Genau. Also da nutzen wir dann aus, dass wir eine Konvergenz auf diesem Testraum haben, vermute ich jetzt mal. Genau, hier steht jetzt, okay, dieser Satz ist unverzichtbar. Hat er was dazu gesagt, auch zu Konvergenzarten, die nicht durch Topologien erzeugt sind, dass man sowas definiert? Hat er das zufällig gesagt mal am Anfang der Vorlesung? Also ihr habt ja hier auch die Konvergenz auf dem Raum der Testfunktionen nicht definiert. Und es ist aber jetzt auch so, dass es gibt auch schon Konvergenzbegriffe, die sinnvoll sind, die sich nicht topologisieren lassen. Also nur am Rande zum Beispiel jetzt fast sichere Konvergenz oder Konvergenz, sage ich mal, müh fast überall, ist nicht topologisierbar und wird trotzdem ständig benutzt. Ja, aber fast sicher Konvergenz oder Konvergenz fast überall ist ja was anderes. Ist ja punktweise Konvergenz bis auf eine Ausnahmemenge. Und ich weiß nicht, also in Wahrscheinlichkeit, wir sind da drüber gestolpert, weil ich nämlich sowas benutzen wollte, dass wenn jede Teilfolge hat eine fast sicher konvergente Teilfolge, dann konvergent die ganze Folge schon fast sicher. Sowas ist ja ein Satz, den man ständig mal benutzt. Aber wenn man da keine, ich meine, wenn man Metrik und so hat, ist es sowieso klar, es funktioniert auch mit der Topologie, aber wenn ich keine Topologie habe, dann gilt es eben nicht mehr. Und man kann sich das so leicht überlegen, ich weiß jetzt nicht, wie bewandert sie in Stochastik sind, aber es gibt ja fast sichere Konvergenz und stochastische Konvergenz. Und es ist nicht dasselbe. Stochastische Konvergenz ist topologisierbar und fast sichere Konvergenz nicht. Und das sieht man so, es gibt so ein Theorem, dass wenn eine Folge stochastisch konvergiert, dann hat sie auch eine fast sicher konvergente Teilfolge. Und mit dem Satz kann ich dann direkt einen Widerspruch herleiten, mir herbeiführen, wenn ich sage, okay, meine fast sichere Konvergenz ist topologisierbar, weil dann würde folgen, fast sichere Konvergenz ist äquivalent zu stochastischer Konvergenz. Also es gibt auch Topologien, es gibt auch Konvergenzbegriffe, die nicht durch Topologien induzierbar sind und die aber trotzdem irgendwie sinnvoll sind, aber hier in diesen Fällen anscheinend nicht so häufig. Also es war mir jetzt vorher auch nicht bewusst, dass es sowas ist. Sowas interessiert ja eigentlich meistens keinen. Aber ja, eine kurze Anmerkung. Also das können Sie nachlesen im Rudin 6.16. Aber das muss man sich auch nicht so vorstellen. Also ich habe mal reingeguckt in den Rudin, was hier steht, können Sie in diesem kleinen Abschnitt nachlesen. Dann fängt man an zu lesen, dann muss man zwei Kapitel zurückspringen, 20 Seiten lesen, bis man verstanden hat, was da überhaupt alles steht. Also ich meine, es ist ja angegeben, aber ich glaube nicht, dass sich das jemand wirklich dann zumindest für diese Vorlesung mal anguckt. Ist sehr trocken. Also ich habe es dann nicht mehr gemacht. Ich dachte, naja. Okay, egal. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier so einen Konvergenzbegriff auf dem Raum der auf dem Raum der Distribution. Der ist sogar topologisierbar und ja, sieht auch erstmal sehr, sehr einfach aus. Also wenn man überlegt, im Raum der Testfunktion hatten wir alle Ableitungen, konvergieren irgendwie gleichmäßig, was weiß ich was. Hier haben wir einfach ganz normal punktweise Konvergenz und wir sehen auch, das reicht dann auch genau für unsere Zwecke, eben weil dieser Raum der Testfunktion so schön ist oder, sag ich mal, so einfach zu handhaben ist. So, jetzt schauen wir uns direkt mal ein Beispiel an, wo wir uns Distributionen angucken, beziehungsweise die Konvergenz von Distributionen. Und also, okay, ich muss nicht die ganzen Sätze hinschreiben. Wir schauen uns nochmal diese, okay, warum nicht? Wir betrachten nochmal diese Rho-Epsilon-Funktion. Aus 2.2. Diese Rho-Epsilons, die waren ja so definiert, dass die, ich habe hier meine 0, ich habe hier so ein Epsilon-Bällchen drumherum und meine Funktion ist hier kommt aus der 0 sozusagen, schön glatt, macht hier so einen Buckel und geht wieder in die 0. Und jetzt für ein kleineres Epsilon wird die dann entsprechend gestreckt und zwar so, das ist Integral über diese Funktion. Ich meine, die Funktion ist stetig, das heißt, sie ist integrierbar. Und wie auch immer dieses Integral ist, man kann es auch ausrechnen bestimmt. Obwohl, ich bin mir gar nicht sicher, kann man das analytisch? Das ist ja irgendwas so e hoch minus 1 durch irgendwas mit 1 durch x Quadrat, geht wahrscheinlich nicht analytisch. Aber auf jeden Fall existiert es und wir können dadurch teilen, theoretisch. Und da war ja irgendwie auch so die Anschauung, okay, wenn wir das hier machen, also das war ja auch, glaube ich, die anfängliche physikalische Interpretation, okay, diese Delta-Distribution, diese Punktmasse, die können wir nicht durch so eine Funktion darstellen, aber wir können sie als Grenzwert von Funktionen darstellen. Und zwar, eigentlich will man sie ja genau als Grenzwert solcher Funktionen darstellen. Also hier, die schicken wir immer weiter gegen unendlich, damit es mit dem Integral alles passt. Und jetzt hätte man natürlich auch gerne, dass diese Rho Epsilons für Epsilon gegen 0 gegen die Delta-Distribution konvergieren. Und dem ist auch so. Warum? Ah, wurde anscheinend schon gezeigt. Okay. Ich schreibe es nochmal. Im Beweis von Satz 2.8. Genau, Satz 2.8 war ja dieser Beweis, ich kann aus der Distribution, aus einer regulären Distribution, kann ich mir meine Funktionswerte fast überall beschaffen. Mit diesem, also für stetige regulär erzeugte Funktionen, also für stetig reguläre, für reguläre Distributionen durch stetige Funktionen erzeugt, ist es direkt klar. Und okay, man kann es auch für allgemeine zeigen, aber für unsere Zwecke reicht das jetzt auch. Also im Satz, Beweis von Satz 2.8 haben wir gezeigt. Dass O Epsilon x Phi von x dx geht gegen Phi von 0. Okay, ah genau, unsere Testfunktion Phi ist dann ja insbesondere stetig. Das heißt, ich glaube also im Beweis von Satz 2.8 stand hier das F, also unsere stetige Funktion. Hier steht jetzt ein Phi, Phi ist insbesondere stetig, das heißt, alles, was Sie da in 2.8 gemacht haben, gilt hier immer noch. Und, okay, wenn wir uns jetzt angucken, was heißt es? Rho Epsilon als Distribution aufgefasst, dann wäre das ja einfach Rho Epsilon angewendet auf Phi. Konvergiert für Epsilon gegen 0, gegen Phi von 0. Und das ist ja nichts anderes als Delta 0 von Phi. Also, was hier, wenn wir hier die Rho Epsilons hinschreiben, hier Epsilon gegen 0 anstatt gegen unendlich, und hier unser Delta, unsere Direktdistribution, sehen wir, okay, mit dieser Definition gilt das wirklich. Also, diese Rho Epsilons konvergieren, aufgefasst jetzt als Distribution, das sind dann ja die ergeben, regulär, eine reguläre Distribution. Und diese regulären Distributionen, die konvergieren gegen die Delta-Distribution. Also das passt auch gut damit zusammen. So, und dann machen wir jetzt erstmal Pause bis Viertel nach. Und dann kommen wir zum zweiten Teil noch für ein paar Rechenregeln für die Ableitung. Und dann geht es weiter mit Sobolev-Räumen. jetzt läuft es wieder, ne? Läuft es? Ja. Okay, gut. Gut. Also sind wir stehen geblieben. Wir haben jetzt ein paar Rechenregeln für Distribution. Und jetzt schauen wir uns mal wir haben die Konvergenz gerade hingeschrieben, einfach als punktweise Konvergenz. Und jetzt schauen wir uns mal die Ableitung genauer an. Ich meine, die haben wir jetzt erstmal hier so hingeschrieben mit diesen Multi-Indizes, wo jetzt erstmal auch gar nicht klar ist, okay, wenn ich so hinschreibe, ist es dann eigentlich klar, weil hier ist es ja egal, bei einer C-Unendlich-Funktion, in welcher Reihenfolge ich ableite. Das heißt, diese Alpha, diese Schreibweise ist gerechtfertigt, aber das schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Genau. Oder schreibe ich den einfach auf eine neue? Ich glaube, ich wische mal hier kurz was weg, damit ich das auf. Ist noch nass. Also, Rechenregeln für die Ableitung. Als erstes, also für f eine Distribution, Alpha, Beta, solche Multi-Indizes ist d Alpha, d Beta, f gleich d Beta, d Alpha, f, d Alpha plus Beta, f. Also das wird direkt aus der Definition folgern und halt, dass wir halt so diesen Testfunktionenraum haben. Habt ihr eine Frage eigentlich, oder? Genau. So, die ist natürlich auch linear. Also jetzt gucken wir an, wie viele Sachen retten wir rüber auf diesen neuen Formalismus, was wir von der klassischen Ableitung gewohnt sind. Da gilt das. Also Lambda F plus G. Alpha F plus G. D Alpha G. Das gilt dann als nächstes eine Formel für die Ableitung eines Produktes. Also für eine Distribution F und also ein Omega und eine C-Unendlich-Funktion. Gilt die Leibniz-Formel. Das heißt, das Produkt abgeleitet ist gleich ich gebe alle Multi-Indizes d Alpha minus Beta C, D, Beta, F. Genau, also für Psi, C unendlich ist Psi mal F dann eine Distribution und ich kann die Ableitung so ausrechnen. Okay, diese Alpha, das sind ja die, wie gesagt, diese Multi-Indizes. Ist hier sogar nochmal hingeschrieben, also Alpha über Beta ist gleich, schreibt man als Alpha-Fakultät, Beta-Fakultät, Alpha-Beta-Fakultät und Alpha-Fakultät ist Alpha 1, Alpha-N-Fakultät. Wobei 0-Fakultät ist gleich 1. So, ich schreibe erstmal alles an. So. Und jetzt eigentlich wieder was sehr Schönes in diesem Distributionenraum. FK, K in N. eine Folge von Distributionen, die konvergiert. Was gilt dann für die Ableitung? Und nun mal, da gilt einfach die Alpha f von k konvergiert gegen die Alpha f im Distributionssinne, das heißt punktweise für alle Alpha in n, 0 n. Und gut, ich weiß nicht, mittlerweile überrascht einen dann vielleicht nicht mehr so viel, wenn man sieht, es ist sowieso alles differenzierbar. Und jetzt sehen wir auch, okay, Ableitung und Grenzwert vertauschen auch noch. Das war ja irgendwie in den Anfänger Analysis 1, Analysis 2, wenn ich wirklich die reelle Analysis mache, dann habe ich oft so Probleme, okay, da habe ich einen Grenzwert und irgendwie was differenziert integrieren, da weiß ich, lasse ich erstmal die Finger von. Gucken wir es erstmal nochmal genau an, bevor ich da irgendwas anfange zu vertauschen. Und hier ist es so, das vertauscht halt einfach wunderbar miteinander. Und ich weiß gar nicht, wie das ist. Also wenn jetzt eine Folge von differenzierbaren Funktionen punktweise konvergiert, dann ist damit jetzt überhaupt nicht klar, ob der Grenzwert auch differenzierbar ist, ob die Ableitung von den ganzen Folgen, die dann gegen die Ableitung vom Grenzwert konvergieren. Also da braucht man dann irgendwie zig Zusatzannahmen mit gleichmäßiger Konvergenz und allen möglichen. Ich meine, diese ganzen Sachen, die sind hier natürlich in diesem Testraum versteckt, in dem wir irgendwie die Konvergenz ja uns so schön definiert haben, dass es uns dann hier das Leben leicht macht, wenn wir uns die Distribution betrachten. Genau, das Ganze ist aber auch eine Übungsaufgabe. Also eigentlich hätten wir zwei Beweise jetzt heute schon gemacht, aber die sind beide in die Übung verschoben. Genau, also hier, ich sage mal, A, B und D sind wirklich elementar aus der Definition beweisbar, indem man sich einfach dann auch nur anguckt, okay, wir haben halt, genau, Distributionen sind eben diese linearen Abbildungen auf diesem schönen Testraum. Bei der C, da muss man ein bisschen Kleinarbeit. Also da wird natürlich dann die klassische Leibniz-Formel für die Ableitung verwendet. Also es wird irgendwie alles rübergeschmissen auf die Testfunktion und ja, beweist man am besten mit Induktion und vielleicht erstmal den Fall, den eindimensionalen Fall und dann, damit man sich erstmal mit diesen Multiindizes nicht rumschlagen muss. Und wenn man den Fall bewiesen hat, dann kann man das leicht auf die Multiindizes übertragen. War jetzt meine Erfahrung, die ich da selber mit hatte. Ist aber jetzt auch nicht wirklich schwierig. Die andere Aufgabe ist schwieriger, würde ich mal sagen.
Genau. Alpha in der Summe heißt dann eintragsweise?
Oder? Genau, eintragsweise. Okay, sollte ich also Beta kleiner gleich Alpha heißt Beta i kleiner gleich Alpha i. Und hier Alpha minus Beta ist dann auch punktweise, also genau, alles punktweise. Deswegen, bevor man sich damit rumärgert, macht man erstmal den eindimensionalen Fall und das ist einfach nur, es sieht irgendwie blöder aus, aber es ist jetzt wirklich nicht wirklich schwierig. Aber vielleicht nicht schlecht, wenn man sich einmal irgendwas dann auch einfach mal sich die Hände schmutzig macht und hinschreibt. Wenn man so Aufgaben immer überspringt, also habe ich ja selber gemerkt, wenn man dann wirklich mal irgendwo was ausrechnen soll, was eigentlich einfach ist, dann zerbricht man sich teilweise den Kopf drüber, wenn man da keine Übung drin hat. Ja. Aber wie gesagt, A, B und D sind wirklich völlig elementar. So, damit ist das Kapitel auch abgeschlossen. Also wir haben jetzt hier die Distribution eingeführt, wir haben ein paar Rechenregeln für die Distribution, wir haben uns angeguckt, wie finde ich die klassischen Funktionen darin wieder, also diese Erweiterung, die da irgendwie immer ähnlich zu von den reellen auf die komplexen Zahlen. Wenn man die reellen als komplexe Zahlen betrachtet, da bleibt ja eigentlich alles so, wie es ist erstmal. Und ähnliche Verhältnisse gelten halt hier auch. So, ich wische jetzt mal und dann schauen wir mal an, was wir jetzt da gewonnen haben im Vergleich zur ersten Vorlesung. Erstmal gibt es noch Fragen zu diesem Teil? Nee, ne? Ich habe gedacht. je. Also ich erinnere jetzt erst nochmal an dieses einführende Beispiel.
Genau, es war irgendwie, die Differentialgleichung sah so aus. Das soll gleich,
ich glaube, f von x oder 0 oder 1, weiß es nicht mehr.
1, glaube ich. q von minus 1 ist gleich 0. Von 1 ist gleich 0.
Genau, es ging darum, diese Gleichung zu lösen. Also erstmal, diese Gleichung wurde irgendwie physikalisch motiviert, kam da raus in dieser Herleitung. Und dann hat man sich aber überlegt, okay, ich würde aber hier für k gerne irgendwas Unstetiges einsetzen. Und dann macht dieser ganze Ausdruck hier, diese äußere Ableitung erstmal überhaupt keinen Sinn, weil was Unstetiges wird nicht differenzierbar sein. Jetzt sind wir ja so bei, okay, haben wir gesagt, okay, wir wollen das differenzieren um jeden Preis. Haben diese Theorie aufgebaut und es hat ja auch alles gut geklappt. Also die alten Funktionen haben wir wiedergefunden. Wir können alles einfach differenzieren. Das war sogar bei Grenzwertprozessen ist das alles wunderschön konsistent. Hier steckt aber noch ein bisschen mehr drin. Also wenn wir uns angucken, wir nehmen uns irgendeine Distribution her, U, und wir wollen einfach nur mal gucken, ob die die Gleichung löst. Also wir wollen jetzt nicht selber uns irgendwie eine Lösung konstruieren, sondern wir uns erstmal geht es nur um die Aufgabe, ich bekomme eine Funktion U oder jetzt eine Distribution U und ich will gucken, ob die diese Gleichung erfüllt. Nur dann, also kann ich mit dieser Gleichung, ist diese Gleichung überhaupt irgendwie sinnvoll interpretierbar? Und wenn ich jetzt eine Distribution U bekomme, dann kann ich hier dieses U'X leicht bestimmen oder beziehungsweise ich weiß mal, dass es existiert, ich könnte es auch ausrechnen. Dann ist aber der nächste Schritt jetzt K von X mal U' von X. K von X ist nicht stetig. Wir haben gesehen, wir können für Distributionen, für allgemeine Distributionen, f das Produkt nur mit einer C-Unendlich-Funktion betrachten oder bilden. Bilden, sagt man besser. Das heißt, für eine allgemeine Funktion, allgemeine Distribution u, können wir zwar unser u' von x bestimmen, aber wir können unser k von x mal u' von x nicht bestimmen. Abgesehen davon, wir können ja in unsere Distribution erstmal überhaupt kein x. Also so wie es jetzt da steht, wäre es sowieso blöd. Wir können in unsere Distribution gar keine einzelnen Punkte einsetzen. Also ich meine, man hat vielleicht so das Gefühl, okay, man hat es fast geschafft, man kann jetzt hier loslegen, aber ganz so einfach ist es doch nicht. Wir können jetzt zwar alles ableiten, aber es fehlen hier irgendwie erstens nochmal, okay, wie ist es mit der Multiplikation? Und dann hier haben wir sogar noch Randwerte, also von punktweisen Auswertung ist ja sowieso überhaupt noch nicht die Rede. Ja, das heißt, der nächste Punkt ist jetzt erstmal, okay, wie kriegt man dieses k von x mal u' von x in den Griff? Und da sage ich immer jetzt erstmal relativ naheliegend, okay, wir können nicht mit einer allgemeinen Distribution ein Produkt bilden, aber wir können ein Produkt von regulär erzeugten Distributionen bilden. Und dieses k von x, das würde ja eine Distribution regulär erzeugen oder eine Distribution erzeugen. Und wenn unser u' von x jetzt auch eine lokal integrierbare Funktion wäre oder durch eine lokal integrierbare Funktion repräsentiert wird, dann ist es schon möglich, dieses Produkt zu bilden. So, das heißt, also wir haben hier keine Chance, beliebige Distributionen. Wenn uns irgendjemand eine Distribution gibt, irgendeine, dann können wir erstmal nicht gucken, ob die diese Gleichung löst oder nicht. Dafür brauchen wir irgendwie noch ein paar Zusatzbedingungen. Und zwar die erste ist, also wir kümmern uns jetzt wirklich erst nochmal hier um diese Gleichung. Ich lasse vielleicht hier die Xe weg. Um diese Gleichung, die Randwerte, die lassen wir erst nochmal weg. So, die Definition 2.18. Der Raum HK Omega, warum der jetzt so heißt, erkläre ich gleich. Okay, wir definieren den als eine Teilmenge von quadratintegrierbaren Funktionen, sodass die partiellen Ableitung von U, jetzt U ist in L2 Omega, dann ist U lokal integrierbar. Ich meine, sie ist ja sogar L2 integrierbar, damit ist sie insbesondere lokal integrierbar auf dieser offenen Menge. Und wenn dieses U als Distribution, wir das als Distribution betrachten, dann können wir es ableiten mit beliebigen Alphas. Und dann können wir schauen, okay, diese Distributionen, die wir bekommen, sind die regulär erzeugt oder nicht. Und wenn sie regulär erzeugt sind, dann kann es ja auch sein, dass sie regulär durch L2-Omega-Funktionen erzeugt sind. Und genau diese U's wollen wir uns angucken. Alpha kleiner gleich K. Also wir schauen uns, wenn wir uns das jetzt, wir nehmen die U aus L2-Omega, sodass für alle Alpha kleiner gleich K, also für alle Alpha mit Betrag von Alpha kleiner gleich K, existiert ein VA, V-Alpha, Quadrat integrierbar, sodass, wir setzen jetzt einfach mal ein, was bedeuten würde, dass dieses V-Alpha die Ableitung von U ist im distributionellen Sinne, die würde ja genau bedeuten, dass das hier d-Alpha phi von x dx ist gleich Omega V-Alpha x phi von x dx für alle Testfunktionen. Das ist jetzt einfach, genau, also dass dieses, es sollen quadratintegrierbare Funktionen existieren, die diese Distribution d alpha u erzeugen. Das ist mit der Definition von d alpha u. D alpha u ist ja genau minus 1 dieses alpha u von x, d alpha phi von x, dx. Da in diese Definition eingesetzt. Und wir wollen, dass diese Distribution, also das hier ist d alpha u von phi, die soll regulär erzeugt sein durch eine L2-Funktion. Das heißt, das erreichen wir genau damit, dass das hier ist gleich v alpha x phi x dx für v alphas in L2-Omega. So, damit löst sich das Problem, sage ich mal, zunächst einmal, wenn ich eine L2-Omega, wenn ich hier so eine HK-Omega-Funktion bekomme, H1-Omega, sage ich jetzt mal, dann kann ich zumindest mal, dann kann ich hier im distributionellen Sinne die Ableitung bilden. Die Ableitung ist nach Voraussetzung durch eine L2-Funktion erzeugt. Das heißt, es existiert so ein U' in L2 und dieses U' in L2 kann ich mit K multiplizieren. Das sind beides lokal integrierbare Funktionen. Das heißt, es ergibt eine Distribution und die kann ich nochmal hier ableiten. U'. Und das muss dann halt 1 sein. Okay, gut. Das heißt, damit sind wir da oben schon mal fein raus. Noch ein Punkt, okay. Jetzt hier fällt vielleicht auf, wir nehmen jetzt hier nicht U einfach, es könnte man sich auch überlegen, okay, warum nehme ich U aus L2 von Omega, warum nehme ich nicht U aus L lokal integrierbar? Würde erstmal auch dem Rechnung tragen, dass ich das einfach mal in die Gleichung einsetzen will. Aber hier greifen wir schon so ein bisschen vorweg. Es ist eben so, dass dieser L1-Lockraum, ich weiß jetzt nicht besonders viel über den, aber was der für eine Struktur hat, ob der irgendwie normierbar ist oder sonst was, aber das wird so doll nicht sein. Bei L2 Omega ist es ja sogar so, da haben wir sogar ein Skalarprodukt. Und Skalarprodukte sind natürlich extrem nützlich. Also gerade wenn man irgendwie irgendwas approximieren möchte, dann ist man ja daran interessiert, es auch möglichst gut zu approximieren. Und wie messe ich sowas? Das ist ja, ich weiß, ich kann mir vorstellen, sowas in Einführung in die Numerik und so oder sowas gemacht wird, dass man sich anguckt, okay, ich projiziere das, sage ich mal angenommen, ich habe hier ist mein Raum von Lösungen oder mein Raum von Punkten, hier ist die Lösung drin und ich will diese Lösung approximieren, aber ich rechne irgendwas im Computer, ich habe irgendwie nur endlich dimensionale Dinge kann ich sowieso nur modellieren. Und angenommen, ich habe sozusagen hier in diesem unendlich dimensionalen Raum, ist hier das mein Unterraum, in dem ich mir Lösungen konstruieren kann. Dann möchte ich ja dann werde ich sowieso diese Lösung nicht direkt hinbekommen, aber ich kann mir überlegen, wenn ich jetzt hier irgendwie sowas wie einen Winkel habe, dass ich dann diese Lösung orthogonal auf meinen Unterraum, diese wahre Lösung orthogonal auf meinen Unterraum projiziere und probiere, diesen Wert hier zu bekommen. Weil da könnte ich mit Fug und Recht sagen, ich habe, sage ich mal, im Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste rausgeholt. Und sowas ist natürlich, wenn ich keine Winkel habe in allgemeinen Banachräumen, dann ist jetzt erstmal nicht so klar, wie sieht das mit den ganzen Projektionen aus. Ich meine, ja, so weit bin ich da auch nicht drin. Aber so ein Hilbertraum ist auf jeden Fall irgendetwas, was man gut gebrauchen kann. Da kann man ja auch, wie gesagt, diese... Ja. Also wie wir jetzt konkret was konstruieren, das machen wir dann später. Aber es ist zumindest erstmal irgendwie vielleicht verständlich, dass man sowas gerne hat, diese Struktur. Also wir machen das jetzt nicht, weil es jetzt das zwingend erfordert, um überhaupt diese Gleichung zu verstehen. Da würden uns jetzt Airlines Log erstmal ausreichen, um zumindest diesen ersten Teil hinzubekommen. Aber auch gerade im Hinblick auf die späteren Lösungsverfahren hätten wir irgendwie gern mehr Struktur, hätten Skalarprodukt und ähnliches. Und ja, ich meine, man kennt ja auch wenn ihr jetzt Stochastik macht, dann seht ihr sowas, die Varianz ist ja irgendwie sowas definiert, wo das quadratische Moment auftaucht und nicht das Absolutmoment. Könnte man sich ja auch fragen, okay, ich meine, das wäre ja auch aussagekräftig, Varianz ist ja sowas wie Streuung. Wenn ich mir nicht angucke, wenn ich meine Streuung nicht in diesem Quadrat messe, sondern im Absolutbetrag. Ist das jetzt irgendwie klar, was ich meine? Und ich weiß nicht, aber da wurde bestimmt auch mal gesagt, okay, man nimmt aber nicht den Absolutbetrag, um Streuung zu messen, sondern das Quadrierte, weil man dann auch solche Skalarprodukteigenschaften hat. Okay. Genau, und warum, ich meine, H heißt dieser Raum jetzt auch, also, wollte ich mal, kommt von Hilbertraum wahrscheinlich, oder? Ja. Also dieses Problem hier mit diesem KO' hat man so zumindest mal, dieses Produkt zu bilden, hat man so mal in den Griff gekriegt. Okay, und jetzt kommt der einzige Beweis von heute. Oder gibt es da noch Fragen zu? Das ist jetzt erstmal nur eine Definition, das ist jetzt relativ naheliegend, wo die herkommt. So. Definition und Satz 2.19. Genau, also was hat es jetzt hier mit diesem Raum HK Omega auf sich? Ich meine, wir haben ihn jetzt extra schon als Teilmenge von L2 Omega genommen, weil wir irgendwie das Skalarprodukt von L. Wenn ich einen Teilraum von einem Hilbertraum nehme, dann wird ja das Skalarprodukt und alles erstmal, die ganzen Vektorraumeigenschaften werden erstmal vererbt. Ich muss mich dann irgendwie nur noch vielleicht um so Sachen wie Vollständigkeit und überhaupt, ob ich einen Unterraum bekommen habe, besorgen. Aber da kommt hier natürlich direkt der Satz. Also mit der üblichen punktweisen Addition und Skalarmultiplikation aus L2 übernehmen wir das auf unserer Teilmenge natürlich genauso. Okay, jetzt beziehungsweise aus. Okay, das kommt dann hier auf selbe hinaus, weil diese Distributionen, die sich dann ergeben, sind ja regulär, sodass die Ableitungen auch bis zu dieser Ordnung regulär sind. So. Okay, wir nehmen nicht genau dieses Skalarprodukt, so wie dem Skalarprodukt UV in HK, ich lasse das Omega jetzt auch einfach mal weg, Alpha kleiner gleich K, Omega d Alpha UX, d Alpha VX, dx. So, warum ist es ein Skalarprodukt? Also erstmal dieses Integral. Wir haben ja gefordert, dieses d-Alpha U und d-Alpha V sind in L2 für alle Alpha. Und wenn zwei Funktionen in L2 sind, dann ist auch das Produkt der Funktionen in L2. Das heißt, das, was hier steht, ist in L2. Damit kann ich es auch auf jeden Fall über Omega integrieren. Und ja, im Endeffekt, man sieht ja, das ist so eine Summe von Skalarprodukten. Das ist die Summe für Alpha kleiner gleich K von Skalarprodukt d-Alpha Ux, V von X. Und damit, also die Summe von Skalarprodukten ist immer noch ein Skalarprodukt. Genau, also könnte ich auch einfach schreiben, das ist Alpha kleiner gleich K D Alpha U D Alpha V L2. Die Alpha U und D Alpha V sind ja in L2 und damit ist es auch wieder ein Skalarprodukt. Und der induzierten Norm. Genau. Also wenn wir jetzt da oben 2 mal U einsetzen, hier 2 mal U eingesetzt, dann steht hier hinten 2 mal U, Das heißt, da hinten
die Alpha U Quadrat in L2.
Und jetzt ist HK ein Hilbertraum. Also ich meine, die sieht jetzt vielleicht erstmal, sieht das irgendwie gewöhnungsbedürftig aus, warum man sich jetzt sein Skalarprodukt so definiert. Aber ich glaube, wenn man, also daraus, wo das ursprünglich herkam, wenn man irgendwelche solche Energien berechnet, dann tauchen irgendwie auf natürliche Weise solche Summen auf, die Funktionen mit ihren ganzen Ableitungen bis zu einer gewissen Ordnung in so einer linearen Form. So, was, das heißt aber, was müssen wir jetzt hier noch zeigen, dass es ein Hilbertraum ist? Was fehlt noch? Vollständigkeit, ja. Also wir haben ein Skalarprodukt. Okay, wir müssen natürlich, eigentlich müssen wir jetzt auch noch zeigen, erstmal, dass es überhaupt ein Unterraum ist. Aber okay, das ist sehr klar aus der Linearität dieser Ableitung. Also auch, wir haben auch gesehen, auch im distributionellen, okay, steht nicht mehr dran, im distributionellen Sinn ist diese Ableitung auch linear. Das heißt, wenn die Ableitung von der Summe von den Funktionen ist die Summe der Ableitung. Das heißt, wenn beide Summanden in L2 sind, also die Ableitung von beiden Summanden in L2 ist, dann ist auch die Ableitung von dem Summand in L2. Das heißt, es ist ein Unterraum und es geht jetzt wirklich nur noch um die Vollständigkeit. Ich glaube, bis da.
Mach das mal hoch.
Also
Unterraum ist klar und ein Skalarprodukt, von mir aus schreibe ich mal so.
Genau, also eine lineare Transformation von einem Skalarprodukt, kann man das so sagen? Ist wieder ein Skalarprodukt. Also die Summe von Skalarprodukten ist wieder ein Skalarprodukt. Genau. Ich meine, so macht man sich ja auch so kriegt man ja ein Skalarprodukt auf einen Produktraum. Ich habe ein Skalarprodukt auf R, mein Skalarprodukt auf R Quadrat ist einfach die Summe der Skalarprodukte auf R und nochmal dem Skalarprodukt auf R, jeweils die beiden Komponenten. Also, zeige ich jetzt nicht weiter. Jetzt ist da wirklich die Vollständigkeit, okay, das. Ich fand das hier ein bisschen unübersichtlich. Also jetzt geht es auch wieder um die Vollständigkeit zu zeigen. Muss man sich auch nochmal kurz überlegen, okay, betrachte ich es jetzt als Distribution oder als regulär oder als die dazugehörige erzeugte Funktion. Und ja, schauen wir mal. Also sei UL. Okay, wir nehmen hier UL, weil K ist ja, haben wir jetzt auch noch besetzt. N ist ja sowieso schon besetzt, für R auch N. Ich habe hier nämlich R. Egal. Also UL sei UL-Cauchy-Folge in HK. Genau, hier oben ist das K, deswegen schreibe ich jetzt L. So, dann folgt erstmal aus der Definition von HK und dem Skalarprodukt und der Norm auf HK, dass für alle Alpha, für alle Alpha mit Alpha kleiner gleich K, ist die Alpha UL eine Cauchy-Folge in L2. Weil hier, wenn unsere ULs hier konvergieren gegen irgendwas, dann müssen ja auch alle Ableitungen konvergieren in L2. Also das folgt direkt. Wir wollen natürlich die Vollständigkeit von L2 ausnutzen. Genau. Das heißt, es existieren V Alpha und V in L2, sodass B Alpha UL Limes L gegen unendlich in L2 ist gleich V Alpha. Und für und UL ist gleich V. Nehmen es L gegen unendlich in L2 ist gleich V. Also wir beschaffen uns jetzt erstmal unseren Kandidaten für den Grenzwert. Ich meine, das soll natürlich der L2-Grenzwert sein. Und ja. Das heißt, was müssen wir jetzt noch zeigen? Wir müssen zeigen, dass dieses V-Alpha, was wir hier haben, ist gleich D-Alpha von V. Also dass dieses V, was hier hinten ist, ist wieder eine reguläre Distribution in meinem HK-Omega, sodass die Ableitungen da drin liegen. Genau, und wie bekomme ich das jetzt? Da sei erstmal bemerkt, okay, wir haben unser UL, konvergiert in L2 gegen V, aber es folgt doch elementar, dass es dann auch im Raum der Distribution gegen V konvergiert. Unser V definiert ja auch eine Distribution, unser UL definieren Distributionen und diese Distributionen, die konvergieren auch gegeneinander. Weil jetzt, sag ich mal, Limes L gegen unendlich von UL Phi. Minus V. Genau. Wenn ich zeige, dass das gegen 0 konvergiert, dann weiß ich, UL ist gleich V als Distribution. Limes von UL ist gleich V. Das ist gleich Limes L gegen unendlich. Diese ULs sind reguläre Distributionen. V ist eine reguläre Distribution. Das heißt, ich kann das Ganze so schreiben. Minus V von X Phi von x dx, also Phi ist jetzt in der Testfunktion. Und jetzt sehen wir, okay, das ist ja nichts anderes als unser L2-Skalarprodukt. Das ist UL minus V Phi in L2. UL und V sind ja sogar auch in L2. Das heißt, das ist nichts anderes als das L2-Skalarprodukt und mit Cauchy-Schwarz-Ungleichung bekommen wir, das ist kleiner gleich UL minus V, L2. Was habe ich denn hier? Phi, L2. Also Phi ist ja glatt, damit sowieso in L2. Und das ist gleich 0. Weil eben UL gegen V konvergiert in L2. Das heißt, unsere ULs konvergieren gegen V als L2-Funktion. Sie konvergieren, unser UL konvergiert aber auch gegen V als Distribution. So. Und damit, genau, wenn wir uns jetzt angucken, V ist eine Distribution, das heißt, wir können uns D-Alpha V angucken. Und D-Alpha V ist eine Distribution, die wenden wir auf Phi an. Dann gilt, genau, unser UL konvergiert im distributionellen Sinne gegen V. Jetzt haben wir unseren Satz, der uns sagt, okay, wir können Grenzwerte und Ableitung vertauschen. Das heißt hier wegen 2.17 war das, glaube ich, gilt jetzt auch, dass Limes L gegen unendlich D Alpha UL, genau, das ist dasselbe, weil UL konvergiert im distributionellen Sinne gegen V und damit konvergiert auch D-Alpha UL gegen D-Alpha von V. Das kann ich hier vielleicht mal hinschreiben. Also UL konvergiert in D' gegen V. Daraus folgt, dass D-Alpha UL konvergiert gegen D' gegen D-Alpha V. So, jetzt sind wir aber wieder in der Situation, unsere D-Alpha ULs sind reguläre Distributionen, weil D-Alpha UL ist ja auch in L2 als Funktion betrachtet. Phi sowieso. Phi ist eine Testfunktion, ist jetzt hier egal. Das heißt, das ist Limes L gegen unendlich von D Alpha UL X Phi von X DX. Das ist ja wieder unser L2-Skalarprodukt. D Alpha UL Phi in L2. Klammern eigentlich. Okay, D Alpha UL konvergiert ja jetzt in L2 gegen V Alpha. D Alpha UL in L2 gegen V Alpha. Daraus folgt dann natürlich auch, dass D Alpha UL Phi konvergiert gegen V Alpha Phi. Also jetzt sogar in, also das ist in R. Das sind ja jetzt alles reelle Zahlen hier. Das heißt, das hier ist gerade V Alpha von Phi. Und V Alpha von Phi in L2 ist gleich V Alpha von X, Phi von X. Ah genau, jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir sind gestartet hier mit unserem D Alpha V, das ist eine Distribution, die können wir auf eine Testfunktion anwenden. Und hier haben wir jetzt das geschrieben als Integral über eine lokal integrierbare Funktion V Alpha. Das heißt, unser D Alpha V ist erzeugt durch V Alpha. Das heißt, D Alpha V ist durch V Alpha erzeugt. Und V Alpha ist ja in L2. Und D Alpha, damit ist D Alpha V in L2. Ja, und damit haben wir die Konvergenz in HK. Also, und damit folgt dann UL gegen V in HK, weil damit diese Summe, ich meine, wir haben hier eine endliche Summe, damit diese Summe hier konvergiert, reicht es, dass wir zeigen, dass jeder Summand konvergiert. Genau. Genau, also wir bekommen hier, wir starten, indem wir wollen die Vollständigkeit von L2 ausnutzen. Wir beschaffen uns unseren Grenzwert. Nach dieser Definition von HK haben wir, dass alle partiellen Ableitungen bis zu der Ordnung sind Cauchy-Folgen in L2, haben damit einen Grenzwert. Und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass diese Grenzwerte, die wir hier für verschiedene Alphas rauskommen, dass die alle als die distributionelle Ableitung von V geschrieben werden können. Oder dass die nicht so, dass die Repräsentanten sind für die distributionelle Ableitung von V aufgefasst als Distribution. Okay, das war jetzt wahrscheinlich auch nicht so übersichtlich, aber ich sag mal, zumindest diese letzte Gleichung, die ihr da im Skript seht, fand ich jetzt, also wenn einem klar ist, was gemeint ist, kann man das so schreiben, aber ich würd das da vielleicht ein bisschen trennen, wo habe ich jetzt eine Distribution, wo habe ich die L2-Funktion. Und hier in dieser Gleichung sind das ja wirklich alles einfach reelle Zahlen. Das ist alles einfach in R. Das heißt, da habe ich nicht, dass ich so ein Nimes, wo ich irgendwas drüber schreibe, jetzt war und dann irgendwas mit D. Muss ich mal fragen, ob man das so üblich ist. Gut, gibt es da noch Fragen zu? Okay, dann machen wir noch kurz die Bemerkung 2.20. Also, es gilt, HK ist der Abschluss von U in CK Omega, D Alpha U in L2 Omega bezüglich der Norm dieses Punkt HK Omega. Also das ist jetzt natürlich auch nichts Triviales. Es gab irgendwie wohl lange Zeit so zwei unterschiedliche Herangehensweise an diese Sobolev-Räume. Einmal definiert über diese distributionellen Ableitungen und dann der zweite Ansatz hier als Abschluss über, also diese beiden Mengen wurden definiert und zwar erstmal ist natürlich nicht klar, ob die Mengen gleich sind. Und okay, was macht man hier? Man nimmt sich K mal stetig differenzierbare Funktion. Okay, wir nehmen nicht nur K mal stetige differenzierbare Funktion, sondern wir wollen noch fordern, dass die Ableitungen in L2 liegen. Also was bedeutet diese Forderung? CK Omega, Omega ist eine offene Menge, das heißt, darauf können wir differenzierbare Funktionen definieren. Dafür brauchen wir eine offene Menge, damit wir in alle Richtungen gehen können. Und es kann aber natürlich sein, dass jetzt hier unsere Ableitung am Rand irgendwas will, dass die irgendwie gegen unendlich gehen oder sowas. Also ich kann mir glatte Funktion auf 0, 1, ich glaube, denk mal, 1 durch x ist glatt auf 0, 1, würde ich jetzt mal behaupten. aber die ist zum Beispiel nicht in L. Doch, ist das in L2? 1 durch Wurzel x ist, glaube ich, nicht in L2. 1 durch Wurzel x wäre zum Beispiel 1 durch Wurzel x ist unendlich differenzierbar auf dem offenen Intervall 0, 1. Aber die Ableitung davon ist die in L2? Ist nicht in L2. Okay, ich meine, die Funktion selber ist auf jeden Fall schon mal nicht in L2. Die Funktion selber soll ja auch in L2 sein. Also das ist der Grund, warum man fordert, dass die Ableitungen in L2 Omega liegen, weil man nicht will, dass am Rand da irgendwie blöde Sachen passieren. Und das sehen wir auch erstmal, wenn man sich denkt, okay, diese Funktionen, die reichen nicht, um meine Differentialgleichung zu lösen, weil ich irgendwie diese Unstetigkeit nicht reinkriege, aber das heißt, ich erweitere diesen Raum um diese Norm. Also hier wäre jetzt wieder der Punkt, okay, diese Norm, die taucht halt in irgendwelchen, wenn ich da irgendwelche physikalischen Rechnungen mache, tauchen die vielleicht auf. Das ist irgendwas bezüglich, was man gerne einen Abschluss hätte. Und dann definiert man sich das einfach als das. Und dann müsste man natürlich noch zeigen, dass das wirklich dasselbe ist. Aber man sieht dann auch, okay, man hat jetzt hier mit diesem Raum der Distribution dann auch nicht, oder beziehungsweise mit diesem Sobolev-Raum, wo den wir mittels den Distribution definiert hat, hat man sich jetzt wirklich auch nur ein bisschen mehr dazu genommen, irgendwie genau diese ganzen Grenzwerte dazu, die man braucht. Also das heißt, es ist noch relativ nah an dieser Anschauung dran. Wir haben jetzt nicht irgendwelche völlig abstrusen Objekte da drin, sondern wir wollten halt das Ganze einfach noch abschließen. Na, aber das ist ja auch ohne Beweis und gut, gibt es noch Fragen? Also es wird sowieso so sein, dass Herr von Harach hier nochmal dem, was jetzt in diesem Teil vom Skript passiert ist, Anfang nächster Stunde Revue passieren lässt und sonst könnt ihr auch nochmal im Internet gucken. Und dann, genau, in der nächsten Stunde geht es dann darum, okay, jetzt hat man diese Gleichung im Griff, aber die Randwerte sind natürlich immer noch ein Riesenproblem, weil vom Punktauswerten ist jetzt hier immer noch nicht die Rede. Hier sind wir immer noch in L2. Dieser Sobolev-Raum ist ja ein Teilraum von L2, das heißt, wir haben immer noch keine Randwerte definiert. Das heißt, da fehlen irgendwie noch so ein paar Tricks, aber dann hat man alles in der Hand, um zumindest mal diese Gleichung auf Lösbarkeit zu prüfen. Okay, dann vielen Dank und ich leite heute einen neuen Übungszettel hoch und in 2 Wochen habt ihr dann wieder Vorlesungen und Übungen.